Ich möchte auch in dieser Abendstunde wieder alle ganz herzlich grüßen. Wir dürfen uns ja in diesen Tagen in ganz besonderer Weise mit der Größe und der Herrlichkeit unseres Herrn beschäftigen. Und ich möchte heute Abend ein bekanntes Wort lesen aus dem Evangelium nach Johannes. Und zwar aus dem ersten Kapitel von Vers 29 ab. Des folgenden Tages sieht Johannes Jesum zu sich kommen, und er spricht: Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der mir vor ist, denn er war vor mir, und ich kannte ihn nicht. Aber auf dass er Israel offenbar werden möchte, deswegen bin ich gekommen mit Wasser taufend. Und Johannes zeugte und sprach: Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederfahren, und er blieb auf ihm, und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf welchen du sehen wirst, den Geist herniederfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit heiligem Geiste tauft. Und ich habe gesehen und habe gezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Des folgenden Tages stand wiederum Johannes und zwei von seinen Jüngern, und hinblickend auf Jesum, der da wandelt, spricht er: Siehe das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesum nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi, was verdolmetscht ist, Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen: Kommet und sehet. Soweit zunächst Gottes Wort. Wir haben uns gestern Abend schon mit den ersten Versen des Johannesevangeliums beschäftigt. Und ich sagte schon, man könnte eigentlich das erste Kapitel als eine Art Einleitung oder Zusammenfassung des Evangeliums nach Johannes bezeichnen. Warum Johannes dieses Evangelium geschrieben hat, daran haben wir uns gestern Abend auch erinnert. Das wurde geschrieben, sagt Johannes, damit ihr glaubet, wobei das Wort Glauben hier auch Überzeugung heißt. Man könnte also sagen, damit ihr überzeugt seid, dass das tatsächlich Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und dass ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Ich denke, wenn wir über diese Aussage noch einmal ganz kurz nachsinnen, dann müssen wir uns schon die Frage stellen, was Johannes überhaupt veranlasst hat, gerade diese Wahrheit so stark herauszustellen. Wir finden ähnliche Gedanken später sogar in seinem ersten Brief. Und es ist an sich nicht schwer festzustellen, dass eigentlich der tiefere Anlass für diese Aussage des Apostels Johannes der ungöttliche Einfluss war, der damals besonders auch vom Judentum kam, die immer wieder bemüht waren, die Gottessohnschaft des Herrn Jesus zu leugnen und in Frage zu stellen. Denn das war ja letztlich der Grund, warum man ihn zum Tode gebracht hatte. Sein Zeugnis, dass er Gottes Sohn war. Meine Lieben, wenn wir heute so in die Christenheit hineinschauen, dann müssen wir leider feststellen, dass man solche Ansichten und solche Überlegungen selbst in den Kreisen sehen muss, wo man sie eigentlich nicht erwartet. Dass man tatsächlich auch heute in sogenannten bibelgläubigen Kreisen die Gottessohnschaft des Herrn Jesus in Frage stellt. Und damit ist schon die Frage berechtigt, welchen Sinn hat dann überhaupt noch die Botschaft des Evangeliums? Ich denke, dann ist es sinnlos, dass wir uns überhaupt noch mit diesen Wahrheiten beschäftigen. Denn wenn der Herr nicht der ewige Sohn Gottes war und ist, was war er denn? War er nur ein Mensch, ein vorbildlicher, ein religiöser Mensch? Meine Lieben, die können uns alle nicht helfen. Das sagt Gottes Wort schon ganz klar und unmissverständlich. Ich erinnere an das, was der Psalmist in Psalm 49 sagt. Denn nicht kann ein Bruder seinen Bruder erlösen. Wer will uns erlösen? Wir sind alle Sünder. Wir können noch nicht einmal für unsere Schuld eintreten, geschweige denn für die Schuld anderer Menschen. Da musste schon jemand kommen, der rein, heilig, ohne Sünde, ohne Schuld. Da musste jemand kommen, der auch über die Kraft und Möglichkeiten verfügte, die einfach notwendig waren, wirklich der Frage der Schuld und Sünde zu begegnen. Und das konnte nur Gott selbst. Und das ist eigentlich das Unbegreifliche, was wir eigentlich nie völlig erfassen können. Dass Gott selbst in der Gabe seines Sohnes die Frage der Sünde und Schuld göttlich absolut geordnet hat. Auch der Apostel Johannes erinnert an diese wunderbare Tatsache hier gleich am Anfang seines Evangeliums. Obwohl wir eigentlich diese Frage der Vergebung, der Versöhnung im Evangelium nach Johannes nicht so deutlich in den anderen Evangelien sehen. Man hat sehr oft mit Recht gesagt, dass uns der Herr ja in jedem Evangelium in einem anderen Charakter vorgestellt wird. Ich sagte gestern schon, hier haben wir die Herrlichkeit des Sohnes in seiner einzigartigen Beziehung, vor allen Dingen zu dem Vater. Wir dürfen hier etwas schauen von dieser Einzigartigkeit des Sohnes, der von Ewigkeit war. In diesem Charakter wird er vorgestellt unter dem Namen das Wort. Im Anfang war das Wort. Alles ist durch das Wort geworden, er ist der Schöpfer. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel an der Gottheit der Person des Herrn Jesus. Auch in den nachfolgenden Aussagen wird das sehr deutlich, denn es ist ja Johannes, der hier darauf hinweist, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, und zwar die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Gerade dieser Name, Eingeborener, weist auf die Einzigartigkeit seiner göttlichen Stellung hin. Dieser Name, Eingeborener, finden wir nur bei Johannes. Und zwar fünfmal. Dieses Wort will sagen, er ist der Einzige in dieser Art. Da gibt's keinen zweiten, auch keinen dritten mehr. Er ist einfach einzigartig, der ewige, bleibende Sohn Gottes. In diesem Charakter wird er vorgestellt, und das verbirgt sich gleichsam hinter dem Namen der Eingeborene, der im Schoße des Vaters ist. Nicht wahr? Wir zitieren diesen Satz oft falsch, indem wir sagen, er war im Schoß des Vaters und ist von dort aus dem Schoß des Vaters gekommen. Diese Ausdrucksweise oder diese Darstellung ist falsch. Johannes sagt, er ist dort. Wobei dieser Ausdruck Schoß einfach die Innigkeit einer Gemeinschaft bezeugen will, in der der Herr Jesus immer gewesen ist, die er nie verlassen hat. Er sagt das an anderer Stelle einmal mit anderen Worten, ich bin nie allein. Der Vater ist immer bei mir. Von daher hören wir auch nicht, als er das vierte Wort vom Kreuz herab aussprach, dass er bei dieser Gelegenheit von dem Vater sprach, sondern von Gott. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn von seinem Gott geredet wird, dann steht er immer vor uns als der wahre Mensch. Wenn vom Vater gesprochen wird, dann werden wir an das Verhältnis des Sohnes erinnert. Das ewige, wunderbare Verhältnis, das von Ewigkeit bestanden hat, das nie getrübt worden ist und auch nie getrübt werden konnte. Denn du hast mich geliebt, so sagt der Herr im Blick auf das Verhältnis zu seinem Vater, vor Grundlegung der Welt. Es geht dem Apostel hier darum, diese Größe vorzustellen. Und ich denke, da hinein passt eigentlich auch dann diese Aussage, die wir gelesen haben, wo der Herr Jesus dann in einem anderen Charakter vorgestellt wird. Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Meine Lieben, es war Johannes der Täufer, der damals diese Worte aussprach, und in den nachfolgenden Versen haben wir gelesen, dass Johannes sagt, und ein Irrtum ist absolut ausgeschlossen. Man könnte ja einwenden, Johannes konnte sich ja irren. Nein, sagt er, das ist ausgeschlossen. Denn ich sage das aufgrund einer göttlichen Offenbarung. Es ist mir gesagt worden, auf dem der Geist kommen wird, der ist es. Und das hatte Johannes gesehen. Und nicht nur Johannes. Da war ein offensichtlicher, klarer, göttlicher Beweis, Gott hatte sich dazu bekannt. Das ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Ich denke, alle, die damals anwesend waren, als Johannes diese Worte aussprach, und in den nachfolgenden Abschnitt wird sehr deutlich gezeigt, dass Hörer da waren, die es hörten. Ich denke, sie haben alle damals verstanden, was das überhaupt bedeutet. Denn jeder Jude, jeder Israelit war schon von Kind auf gleichsam belehrt, unterwiesen worden, welche Bedeutung das Lamm hatte. Hatte nicht damit die Geschichte Israels überhaupt angefangen? Lesen wir 2. Mose 12, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Mit anderen Worten, hier fängt eigentlich eure Geschichte an. Hier in Ägypten. In dem Augenblick, wo ihr das Lamm auserwählen sollt, wo ihr das Lamm schlachten sollt. Jeder Israelit wusste um die große Bedeutung des Lammes. das damals auf Anweisung Gottes auserwählt werden sollte, um dann am 14. Tage des ersten Monats geschlachtet zu werden. Es war die letzte Plage, die über das Land Ägypten hereinbrechen sollte, nachdem der Pharao immer wieder sein Herz verhärtet hatte und nicht bereit war, sich der Autorität und der Macht Gottes zu beugen. Und gerade bei Pharao merken wir etwas, wie hart überhaupt ein menschliches Herz werden kann. Wie unberührt es wird, trotz klarer, deutlicher Beweise der Allmacht und Größe Gottes. Aber, meine Lieben, das war nicht nur damals so. Das ist heute genauso. Auch heute gibt es viele, viele Menschen, die sich innerlich selbst so verhärten, dass sie überhaupt kein Empfinden mehr haben für das Reden Gottes. Wobei Gott, wie der Jesus selbst sagt, ja immer den Wunsch hat, dass alle errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir sollten darüber nachdenken. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben solche Augenblicke, wo Gott so ganz ernst einmal zu dir geredet hat. Aber wir wissen, mit jeder Verhärtung, mit jedem Aufschieben einer Entscheidung, die man ganz klar empfindet und verspürt, wird die Entscheidung immer schwerer. Leben viele Menschen verbauen sich selbst den Weg durch die mangelnde Bereitschaft, sich unter das Wort zu beugen. Pharao ein offensichtliches Zeugnis und ein nicht zu übersehendes Beispiel, wohin ein Mensch kommen kann, wenn er sich immer weiter verhärtet, bis es später dann tatsächlich so hart ist, dass auch die größten und stärksten Beweise Gottes nichts mehr ausrichten. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen. In dieser Nacht wird alle Erstgeburt getötet werden. Meine Lieben, man hat das Wort damals bei den Ägyptern gewiss nicht so ernst genommen. In Israel schon. Hier war man von der Richtigkeit und der Zuverlässigkeit göttlicher Aussagen überzeugt. Es wird ausdrücklich später in Hebräer 11 gesagt, durch Glauben feierte Mose das Passa. Er brachte damals dieses Opfer dar, was Gott gefordert hatte, was notwendig war, denn nur hinter der mit Blut bestrichenen Tür waren die Erstgeborenen in Sicherheit. Lieben, wir dürfen wohl annehmen, dass damals viele dieser Erstgeborenen in Israel sogar sehr stark daran interessiert waren, dass dieses Lamm auch geschlachtet wurde. Denn von dem geschlachteten Lamm hing ihr Leben ab. Sie hatten das ganz klar empfunden. Sie hatten das ganz klar erlebt. Gottes Wort ist Ernst, ist Wahrheit. Und von daher waren sie wirklich darum bemüht, dass diese Anordnung Gottes verwirklicht wurde. Von dem Lamm, dem geschlachteten Lamm, hing ihr Leben ab, wir lieben auch unser. Sind wir uns dessen bewusst, dass von dem geschlachteten Lamm auch unser Leben abhängt? Denn ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Meine Lieben, warum gibt es so viele Menschen unserer Zeit, die so achtlos, so gleichgültig an diesen Wahrheiten und Tatsachen vorbeigehen. Man könnte manche Antworten geben. Aber ich denke, eine der entscheidendsten Gründe ist die mangelnde Gotteserkenntnis. Man macht sich ein ganz falsches Gottesbild. Und das erlebt man so oft, wenn man mit Menschen sich über die Größe, über das Wesen Gottes unterhält, dann kommt gleichsam in den meisten Fällen immer wieder diese bekannte Aussage: Ja, wir haben doch heute einen lieben Gott. Ach, meine Lieben, diese Darstellung kennt die Bibel nicht. Es gibt einen Gott der Liebe. Aber diesen sogenannten lieben Gott, wie viele Menschen sich ihn vorstellen, den gibt's nicht. Denn dieser Gott der Liebe ist nach dem Zeugnis eines Apostel Johannes auch Licht. Er ist heilig. Er ist die absolute Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und das sollten wir nie übersehen. Von daher ist es unmöglich, dass Gott im Blick auf Schuld und Sünde auch in unserem Leben, wie man das so oft sagt, einfach ein Auge zumacht oder die Dinge einmal nicht so genau nimmt. Meine Lieben, wir gehen hier allzu oft von den menschlichen Überlegungen und von den menschlichen Handlungen aus, aber wir sollten nie übersehen, dass es kein absolut gerechter Mensch gibt. Gott ist absolut gerecht. Er kann nicht einfach Schuld und Sünde übersehen. Meine Lieben, sie muss gesühnt werden. Sühnen heißt eigentlich zudecken, unsichtbar machen. Jeder Israelit wusste das, welche Bedeutung all diese Begriffe hatten. Denn gerade im Tempel oder vorher im Zelte der Zusammenkunft war der Sühndeckel, zudecken. Hier wurden sie immer wieder daran erinnert, dass es eine von Gott gegebene Möglichkeit gab des Zudeckens. Und sie wussten auch, dass die Wirksamkeit des Sühndeckels durch das Blut bestimmt wurde, das am großen Versöhnungstag von dem hohen Priester in das Allerheiligste hineingetragen wurde und nur aufgrund dieses Blutes, das gleichsam der sichtbare Beweis war, dass Sühnung geschehen ist. Nur deshalb konnte Gott das Volk tragen, deshalb konnte Gott Vergebung schenken. Der gesamte alttestamentliche Opferdienst wird gleichsam von diesem Gedanken her bestimmt. Und ich möchte noch einmal sagen, jeder der Israeliten, der kannte das, gleichsam von Kind auf. Der Opferdienst, ein ganz entscheidender wesentlicher Dienst damals im Alten Testament. Und wie viele Opfer wurden damals dargebracht? Meine Lieben, wenn man sich einmal so die Mühe macht und rechnet die von Gott geforderten Pflichtopfer zusammen, dann war es allein im Volke eine Verpflichtung, im Jahr mindestens 2000 Opfer darzubringen. Das war die Mindestforderung. Darüber hinaus kamen die vielen persönlichen Opfer, die dargebracht werden mussten, wenn ein Israelit gesündigt hat. Oder wenn ein Israelit seinen Dank darbringen wollte, auch dann musste er die entsprechenden Opfer darbringen. Jeder Israelit wusste, es gibt nur ein Mittel, um Vergebung zu finden, das ist einfach das Blut des Lammes, das ist das Opfer. Es gab natürlich auch andere Tiere, die damals nach dem Gesetz dargebracht werden konnten. Aber das Lamm war einfach Ausdruck für die Notwendigkeit, dass jemand sterben musste. Und wenn diese Opfer dargebracht wurden, dann wurde jeder Israelit auch daran erinnert, jetzt stirbt ein Lamm für mich. Meine Lieben, das war keine angenehme Sache. Wenn damals im Tempel, im Vorhof, am Brandopferaltar die Tiere geschlachtet wurden, und das geschah immer in Gegenwart derer, die die Opfer darbrachten. Eine ganz furchtbare, wir würden heute sagen, eine geradezu grausame Sache. Da stand man nun mit dem Lamm und es musste geschlachtet werden. Und wenn es geschlachtet worden war und entsprechend dargebracht wurde nach den Vorschriften, dann wartete man auf das entscheidende Wort des Priesters, das dann darin bestand, dass er den Einzelnen die Zusicherung gab, und jetzt sind deine Sünden vergeben. Aber das war keine bleibende Vergebung. Es konnte möglich sein, dass er morgen wieder gehen musste, weil er wieder gesündigt hat. Darauf kommt später der Schreiber des Hebräerbriefes zu sprechen, dass das Blut von Stieren und Böcken keine bleibende Vergebung gab. Denn unmöglich kann dieses Blut von Tieren Sünden hinwegnehmen. Und gewiss werden manche die Frage jetzt stellen und auch damals schon gestellt haben, ja, wenn das so ist, wenn all die Opfer des alten Bundes nicht in der Lage waren, eine einzige Sünde hinwegzunehmen, warum wurden sie dann überhaupt gebracht? Dann hatte das doch keinen Sinn. Welchen Sinn hatte das denn? Wenn man dadurch doch nicht absolute, vollkommene Vergebung finden konnte. Ich denke, die Beantwortung dieser Frage ist anhand der Heiligen Schrift gar nicht so schwer. Denn all die Opfer, die damals dargebracht wurden, waren letztlich Hinweise auf das Opfer, das einmal gebracht werden sollte. Das wahre Opfer. Und jetzt war es da. Jetzt war es da in der Person des Herrn Jesus. Und Johannes ist es, der das hier seinen Zeit- und Volksgenossen sagen kann, siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt, nicht nur Schuld, die Sünde. Meine Lieben, die Bibel macht einen Unterschied zwischen der Sünde und den Sünden. Die Sünde ist das Wesen. Die Sünde ist gleichsam die Natur, aus der die Sünden kommen. Und darum kam er. Meine Lieben, nicht nur um Schuld zu vergeben, auch um, wie ich einmal sagen darf, das Grundübel zu beseitigen. Die Sünde der Welt, nicht nur die Sünde Israels. Das hat der Herr Jesus auf sich genommen. Darum ist er gestorben. Und darum braucht, meine Lieben, tatsächlich kein Mensch verloren zu gehen. Meine Lieben, das geht nicht automatisch. Die Grundursache unseres Sündigens, die Sünde, die hat der Herr Jesus beseitigt. Kein Mensch braucht deshalb verloren zu gehen, weil er von Natur aus Sünder ist. Diese Frage ist geordnet. Verloren kann ein Mensch nur noch deshalb gehen, weil er nicht bereit ist, mit seiner persönlichen Schuld zu kommen. Der unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Holze getragen hat. Und wir sind am Anfang daran erinnert worden, was Petrus seinen Zeitgenossen zuruft. Indem ihr das wisset, ihr könnt davon überzeugt sein, dass ihr nicht erlöst seid, erkauft seid, durch Silber oder Gold, sondern durch das Blut eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Das war Voraussetzung, um überhaupt alle Sünden beseitigen zu können. Ein fehlerfleckenloses Lamm. Schon in den Opferhandlungen des Alten Testamentes spielt dieser Satz eine sehr wichtige Rolle. Wir werden das immer wieder hören und feststellen können, dass wenn ein Lamm dargebracht wurde, es fehler- und fleckenlos sein musste. Ein Hinweis auf die Sündlosigkeit des Herrn Jesus. Johannes weist darauf hin, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Vielfach und auf vielerlei Weise hatte Gott auch davon schon geredet in den Propheten. War es nicht Jesaja, der schon darauf hingewiesen hatte, in diesem eindrucksvollen Zeugnis seiner Leiden in Jesaja 53, wo er nicht nur von ihm redet, sondern auch von der Einstellung und Haltung des Volkes, denn wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen ward er zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich. Und er tat seinen Mund nicht auf, gleich dem Lamme, welches zur Schlachtbank geführt wird. Und genau das las später dieser Kämmerer, der unbefriedigt von Jerusalem zurückkehrt. Er hat eine ungeheuer weite Reise unternommen, um dort in Jerusalem doch wirklich Ruhe, Frieden, Vergebung zu finden. Aber das hat er dort gar nicht gefunden. In dieser religiösen Betriebsamkeit Jerusalems, da hatte er keinen inneren Frieden gefunden. Er musste zurückkehren, aber er hatte die Schriften. Und das hat diesen Mann wahrscheinlich ungeheuer beeindruckt, was da dieser Prophet Jesaja geschrieben hat. Denn wir wissen, dass Philippus aufgefordert wurde, schließe dich diesem Wagen mal an. Und als er sich ihm anschloss, da hörte er genau wie dieser Mann diese Worte lässt. Wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt. Und als Philippus ihn fragte, verstehst du? Auch das, was du da liest, dann sagt er, woher sollte ich das? Wovon redet der überhaupt? Redet der von sich? Oder redet der von einem anderen? Und dann heißt es dort an dieser Stelle, und von diesem Zeugnis, von dieser Stelle ausgehend, verkündigte er ihm das Evangelium. Wir wissen nicht, was Philippus damals alles diesem Kämmerer erzählt und vorgestellt hat. Aber das eine dürfen wir mit Bestimmtheit sagen, dass es ihm sofort klar wurde, hier wird von dem großen Erlöser und Heiland der Welt geredet. Und das war Jesus Christus. Das war der, der in diese Welt gekommen ist, um für uns diesen Weg zu gehen. Das Lamm Gottes zu werden. Lieben, ist es nicht sehr bezeichnend, dass gerade diese Wahrheit den alttestamentlichen Gottesdienst bestimmt. Dass es in dem Zeugnis der Propheten einen ganz besonderen Stellenwert hat. Und dass sich dieses Wort, was der Apostel hier sagt, in Wahrheit erfüllt hat. Denn sein Kreuz tragend ging er nach Golgatha. Meine Lieben, wir fragen immer wieder, gab es wirklich keinen anderen Weg? Gab es wirklich keine andere Möglichkeit, Menschen zu erlösen, zu erretten? War das wirklich unumgänglich notwendig, dass der Sohn Gottes in diese Welt kommen musste? Der Jesus sagt das ganz klar. In jenem bedeutungsvollen Gespräch mit Nikodemus. Gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte. Also muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Meine Lieben, damals musste die Schlange erhöht werden. Sie wären alle gestorben. Es gab keine andere Möglichkeit. Da gab es kein Gegenmittel, kein Gegengift. Und da forderte Gott einen Mose auf, mach eine Schlange. Und dann hängen sie auf. Und jeder, der zu der Schlange aufsieht, der ist gerettet. Meine Lieben, ich bin davon überzeugt, dass alle, oder bestimmt die meisten, die von der Schlange gebissen worden waren, es tatsächlich getan haben. Weil sie sich einfach gesagt haben, es gibt kein anderes Mittel. Wie will man bei einem Schlangengift gerettet werden? Und dann schaute man auf und dann merkte man tatsächlich, man ist gerettet. Also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Hier haben wir wieder diesen Ausdruck, der Eingeborene, der Einzigartige, der Sohn Gottes, gab sein Leben für mich, für dich, für uns. Er war das Lamm Gottes. Dort hat er den ungeheuren Sieg errungen. Dort hat er die Macht des Feindes besiegt. Dort hat er aber auch unsere, meine und deine Schuld auf sich genommen. Der Schreiber des Hebräerbriefes, der sich ja in ganz besonderer Weise mit dieser Wahrheit auch beschäftigt, sagt ja bekanntlich auch ein sehr ernstes Wort, indem er darauf hinweist, wie wollen wir entfliehen? Wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen. Meine Lieben, das Lamm ist geschlachtet worden. Aber es lebt. Und das ist das Einzigartige. Meine Lieben, es gibt kein Buch in der Heiligen Schrift, wo das Lamm so oft erwähnt wird. Wie im Buch der Offenbarung. Hier wird über 25 Mal vom Lamm geredet. Wir sollten das einmal selbst untersuchen. Wie immer wieder in der Offenbarung das Lamm vorgestellt wird. Ich denke, die erste Stelle kennen wir alle. Offenbarung Kapitel 5. wo Johannes einen Blick tun darf in die Herrlichkeit des Himmels, wo das Buch vorgestellt wird mit den 7 Siegeln und die Frage gestellt wird, wer kann die Siegel brechen? Wer kann mit anderen Worten den Ratschluss Gottes erfüllen? Da war niemand, weder im Himmel und auf der Erde. Und Johannes ist tief bewegt. Er weint, weil niemand gefunden wurde, der das Buch öffnen konnte, die Siegel brechen konnte. Aber dann wurde ihm etwas gesagt. Siehe, sagt er, weine nicht. Es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel. Hier haben wir wieder den Ausdruck Wurzel Davids, der im Alten Testament verheißene, der war es. Und als Johannes sich umwandte und den Löwen sehen will, sieht er gar keinen Löwen. Und als ich mich umwandte, da sah ich inmitten des Thrones ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Meine Lieben, und diesem Lamm wurde dann im Himmel die Anbetung und die Ehre dargebracht. Und liebe Geschwister, dieses Lamm ist in alle Ewigkeit der Grund unserer Bewunderung und Anbetung. Und ich bin überzeugt, das wird in alle Ewigkeit immer in unserem Bewusstsein bleiben. Er ist für mich, für uns gestorben. Alle Segnungen, die wir heute besitzen, die wir in alle Ewigkeit besitzen werden als Erlöste, verdanken wir dem Lamme. Das finden wir später auch, wenn wir zum Beispiel Kapitel 7 lesen. Da finden wir die Schar der Erlösten. Da finden wir solche, die erkauft worden waren. Und wodurch waren sie erkauft? Durch das Blut des Lammes. Und sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blute des Lammes. Und wenn wir später in Offenbarung 12 lesen, dann wird von den Überwindern geredet. Von solchen, die selbst ihr Leben geben mussten. Für den Namen des Herrn Jesus. Und von ihnen wird gesagt, sie haben überwunden durch das Blut des Lammes. Aber wir finden noch eine andere Stelle in der Offenbarung, die gewiss bedeutungsvoll ist. Und zwar in Offenbarung 13. Da wird von dem Antichrist geredet. Von dieser furchtbaren Macht, die einmal offenbar werden wird auf dieser Erde. Und dann heißt es in Offenbarung 13, Vers 1, und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Ein jeder, dessen Name nicht geschrieben ist, in dem Buch des Lebens des geschlachteten Lammes. Von Grundlegung der Welt an. Hier gibt es einen feinen Unterschied. Es gibt einige Stellen, da wird gesagt, vor Grundlegung der Welt. Aber es gibt auch einige Stellen, da heißt es von Grundlegung der Welt an. Und wenn dieser Ausdruck gebraucht wird, von Grundlegung der Welt, dann bezieht es sich um die Dinge, die sich hier auf dieser Erde abspielen. Und da war das Lamm vorgesehen, von Grundlegung der Welt an, als der Mensch gesündigt hat. Da war festgelegt, einmal wird das Lamm kommen und wird diese Strafe auf sich nehmen, wird die Schuld sühnen. Aber es wird nicht nur von den Segnungen, den Vorrechten des Lammes geredet. Wir finden auch einen Ausdruck, den wir nicht übersehen sollten. Und den finden wir in Kapitel 6. Da heißt es, und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegel öffnete. Und wir wissen, dass mit dem Öffnen der Siegel die Gerichte begannen. Und das zeigt uns doch ganz deutlich, dass der Herr einmal richtend eingreifen wird. Und darum heißt es am Ende des 6. Kapitels, fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Es gibt auch einen Zorn des Lammes. Es gibt eine Errettung durch das Lamm. Und es gibt eine Offenbarung des Zornes Gottes durch das Lamm. Denn Gottes Zorn wird geoffenbart vom Himmel her. Und ausführendes Organ dieses Zornes wird das Lamm sein. Er wird Gericht üben. Denn alles Gericht hat er dem Sohne übergeben. Er ist der Weltenretter, aber er ist auch der Weltenrichter. Wir sollten das nicht übersehen. Wenn wir die beiden letzten Kapitel lesen, dann finden wir hier eine einzigartige Beschreibung, die man eigentlich zusammenfassen könnte als der große Triumph des Lammes. Da wird von der Braut, dem Weib des Lammes geredet, von den Aposteln des Lammes. Da wird da von der Wohnstätte des Lammes geredet und von der Herrlichkeit des Lammes. Auch von dem Buch des Lebens des Lammes. Und nicht zuletzt von der Lebensquelle des Lammes. Und von dem Thron des Lammes. Das alles wird einmal vor unsere Blicke gestellt. Und gewiss ist es nicht schwer, zu erkennen und festzustellen, warum wir gerade im letzten Buch der Offenbarung so oft das Lamm erwähnt finden. Wenn wir darüber nachdenken, wird das gar nicht so schwer sein. Denn das letzte Buch der Bibel zeigt uns den Abschluss dieser wunderbaren Ratschlüsse Gottes. Und da will uns der Geist Gottes sagen, seht der, der hier auf dieser Erde verachtet war, der das Lamm war, meinen Lamm offenbart an sich keine Kraft, der ist der große Sieger. Und ich denke, das deckt sich mit dem, was Paulus im Korintherbrief sagt. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Meine Lieben, unsere Kraft liegt begründet in dem Lamm Gottes. Da liegt unser Heil begründet. Entweder ist er unser Heil, oder er wird unser Richter sein. Zwei Möglichkeiten gibt es nur. Darüber sollten wir schon nachdenken. Und wir sollten nicht, wie man sagt, so gleichgültig zur Tagesordnung übergehen. Ich denke, die Dinge sind zu ernst, um gleichgültig daran vorbeizugehen. Johannes möchte uns daran erinnern, durch die Kraft des Heiligen Geistes, Er war das Lamm. Ist er auch für dich dieses Lamm geworden, das deine Schuld getragen hat? Dann kannst du auch davon überzeugt sein, dass du einmal später vor dem Thron des Lammes stehen wirst, um ihm die wahre, ewige Anbetung darzubringen. Wenn er es aber nicht ist, dann steht mit genauso bestimmter Gewissheit fest, dass dich der Zorn des Lammes treffen wird. Da gibt's kein Entweichen mehr. Eine ganz, ganz ernste Sache.